Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und schön auch, dass wir einen ganz prominenten Gast haben. Und das Thema Handel, das ist ja ein ganz aktuelles Thema. Und wen könnte man da besser bei uns als Gast haben als den Intersport-CEO und den Präsident im deutschen Handel, Alexander von Breen. Schön, dass Sie da sind.
Schönen Dank, Herr Herr. Freue mich, dass ich hier sein darf. Große Ehre und Freude heute.
Dankeschön. Wir haben viel zu besprechen. Wir sind ein bisschen legerer gekleidet. Sie sehen es uns hoffentlich nach. Aber wir haben hier gefühlt 40 Grad in der Skybar im Parkhotel. Und Sie können sich natürlich immer informieren, was wir hier bei Ohne Ausrede machen, wer unsere nächsten Gäste sind. Die eingeblendete Adresse. Da können Sie sich den Newsletter aus der Chefredaktion abonnieren. Und wie immer gibt es natürlich auch Ohne Ausrede nicht nur auf unserem YouTube-Kanal, nicht nur bei stimme.de, sondern auch als Podcast. Auf den verschiedenen Podcast-Kanälen können Sie sich das Gespräch anschließend wieder anhören. Ja, ich habe mal ein bisschen in Ihrer Vita geblättert und habe viel Neues erfahren. Sie haben früher mal Eishockey gespielt, das fand ich ganz interessant. Ja. Mit 16 haben Sie die Jägerprüfung abgeschlossen, dann waren Sie bei der Bundeswehr, Offizier der Reserve.
Ja.
Und dann haben Sie Studium der Forstwissenschaften in München absolviert. Und wie kommt man dann irgendwann zu Intersport als Chef?
Ja, ich hatte immer schon viel Spaß an unterschiedlichen Dingen. Und irgendwie kommt das im Lebenslauf am Ende des Lebens dann auch alles zusammen. Wie kommt man zu Intersport? Über ein enges Beratungsmandat, was ich damals hatte. Seit 2013 durfte ich den Aufsichtsrat der Intersport beraten. Und als es darum ging, eine Nachbesetzung dann vorzunehmen, war der Zeitpunkt gekommen, dass man die Suche erweitert hat und eben auch an mich gedacht hat.
Sie haben in der Folge gesagt, Sie haben einige verkrustete Strukturen aufgebrochen, Intersport zum dynamischen Unternehmen weiterentwickelt, erfolgreich weiterentwickelt. Ja, wie herausfordernd war das? Was war da so verkrustet?
Ja, wenn man von außen in ein Unternehmen reinkommt, muss man sich erstmal informieren, wie sind die Zusammenhänge, welche Herausforderungen gibt es und diese Zeit hatte ich nur sehr kurz, weil wir vor einer großen Herausforderung standen. Sie wissen, dass damals der Own Retail, also der eigene Handelsvertrieb Voswinkel mit seinen damals 85 Filialen vor einer großen Herausforderung stand. Wir mussten das Unternehmen sanieren, sind in eine Insolvenz im Schutzschirmverfahren gegangen und hatten da sofort nach Amtsübernahme eine große operative Herausforderung. Und da gilt es natürlich dann, die richtigen Entscheidungen zu fällen, auch im Sinne der Mitarbeiter zu agieren, Sicherheit zu geben, einen Blick nach vorne zu geben und sicherzustellen, dass das Handelskonzept die Leitplanken hat, die es für die Zukunft braucht. Und da nutzt man natürlich auch eingeschwungene Rahmenbedingungen, die man dann aufbricht, um den Fokus nach vorne zu nehmen und den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Inhalte und ihren Input auch in einer solchen Phase mit einzubringen.
Ja, als wäre das nicht schon Aufgabe und Herausforderung genug, sind Sie auch noch Präsident des Handelsverbandes Deutschland. 96% haben damals für Sie abgestimmt. Und ein Leser fragt, ich meine zu wissen, dass der Job des HDE-Präsidenten trotz oder wegen den 15 hochkarätigen Vizepräsidenten eher ein Fulltime-Job ist. Bleibt denn da noch genügend Zeit, um als CEO eines Intersport-Unternehmens dieses Unternehmen entsprechend zu leiten?
Natürlich bleibt es, sonst wäre ich heute ja nicht hier und sonst hätte mich der Aufsichtsrat oder die Generalversammlung sicher abgewählt. Und manchmal ist es interessant zu hören, wer alles so weiß, wie viel Zeit man für einen bestimmten Job braucht. Aber Spaß beiseite, natürlich ist es ein aufreibender Job und natürlich muss man eine Extrameile gehen und das mit viel Spaß und Werbe, dass man wirklich dieses Thema auch aktiv nimmt. Und zweite Voraussetzung, man braucht ein gutes Team im Hauptamt hier bei der Intersport, das habe ich. Hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemeinsam mit dem Vorstand die Geschicke des Unternehmens leiten und ein Aufsichtsrat, der auch das Vertrauen hat, dass man diesen zeitlichen Ausgleich auch hinbekommt. Und ganz offen, ich habe dafür alle Ehrenämter, die ich vorher hatte, auch abgegeben und mich voll auf dieses eine Ehrenamt dann fokussiert.
Gut, und am Ende müssen die Zahlen ja trotzdem stimmen.
Ne? Am Ende muss es schon passen.
So ist. Einen Tag pro Woche sind Sie in Berlin. Wie muss man sich das vorstellen? Sind Sie da so ein Lobbyist, so wie Bauernpräsident Ruckwied beispielsweise, dass man Hintergrundgespräche mit der Politik führt? Oder?
Also ein Tag stimmt auch nicht ganz. Also ich bin nicht jede Woche in Berlin, aber es ist schon ein hoher Zeitinvest. Das ist so. Auch am Wochenende, auch das muss man nehmen, weil die sozialen, gesellschaftlichen Kontakte meist am Wochenende dann auch laufen. Und dann gilt es, Minister zu besuchen, politische Entscheidungsträger zu besuchen und dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen des Handels auch entsprechend vertreten werden und die Informationen, die von der Handelsbasis an die Ministerien gebracht werden müssen, auch wirklich fließen und die Politik erkennt, welche Herausforderungen wir gerade haben.
Ja, als Präsident im Handelsverband haben Sie natürlich Einblick und kennen die Situation im Handel ganz genau. Hat Sie die gestrige Meldung von den Verkaufsabsichten von Breuninger überrascht?
Sie hat mich schon überrascht, ehrlicherweise. Sie hat mich aber auch nachdenklich gestimmt und ein bisschen traurig, weil es schade ist, wenn erfolgreiche Unternehmerfamilien ihr Geschäft dann veräußern. Auf der anderen Seite ist es auch ein bedenkliches Signal nach außen, wenn immer mehr mittelständische Unternehmerfamilien sich entscheiden, ihr Geschäft abzugeben und offensichtlich nicht an die Zukunft des Geschäftes so glauben beziehungsweise es in Hände geben wollen, von denen sie erwarten, dass sie das besser aussteuern können und die Absicherung darstellen können. Aber ich kenne das Unternehmen Breuninger als sehr verantwortungsvoll agierendes Unternehmen und bin sicher, dass es in die richtigen Hände gerät und dann auch die erfolgreiche Entwicklung, die es in den letzten Jahren auch hatte, gerade auch in der Umstellung von stationär auf Omnichannel-Handel, dass dieses weiter vollzogen wird.
Apropos Erfolg, erfolgreich, überraschend erfolgreich war ja der Verkauf des Nationalmannschaftstrikots. Dieses pinke Trikot, allein Intersport verkaufte fast 500.000, wahrscheinlich sind es mittlerweile noch viel, viel mehr. Waren Sie da auch überrascht?
Ehrlich gesagt ja, weil Merchandising in den letzten Jahren überhaupt nicht gelaufen ist. Ja. Lag so ein bisschen auch an der Mannschaft, aber lag auch daran, dass wir keine EM oder keine große Veranstaltung hier in Deutschland hatten über viele, viele Jahre. Ich bin Adidas sehr dankbar, dass sie so mutig waren, eine tolle Farbe zu kreieren und auch diese dann nach außen zu geben. Und ehrlich gesagt war es auch an der Zeit, dass man wieder mit solchen positiven Dingen an den Markt geht. Und wir haben sehr wohl sehr gute Geschäfte damit gemacht, immer noch, machen immer noch damit Geschäfte, weil es eben ein gutes Produkt ist und von den Endverbrauchern und Sportlerinnen und Sportlerinnen auch gewünscht wird.
Ein Leser fragt, wie kann es denn sein, dass ein Unternehmen wie Adidas es nicht auf die Reihe bekommt, die Nachfrage nach EM-Trikots zu decken? Es war ja teilweise ausverkauft. Ne?
Absolut, es war ausverkauft. Ist ja ein schönes Zeichen, dass so viele Leute es wollen. Aber ich erinnere noch mal daran, in den letzten Jahren, zwei Jahrzehnten, war die Nachfrage deutlich geringer. Und wie das so ist, solche Produkte kann man nicht täglich produzieren, sondern produziert die vor. Also monatelang werden Aufträge gesetzt in der Produktion. Und die so große Nachfrage hat alle überrascht.
Sind wir schon mittendrin in den Intersport-Themen. Sie haben angekündigt, bis zum Jahr 2030 sollen 100 neue Intersport-Standorte dazukommen.
Jawohl.
Woher nehmen Sie diesen Optimismus?
Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Insofern ist mir das inhärent. Aber wir sehen ja gerade im Sportfachhandelsmarkt sehr große Verwerfungen und Entwicklungen. Viele Händlerinnen und Händler ziehen sich zurück, weil es keine Nachfolge gibt. Filialisierte Händler gehen aus dem Markt. Und diese weißen Flecken müssen ja von irgendwem belegt werden. Wenn man den stationären Handel nicht ganz aufgeben möchte und nicht alles dem Onlinehandel überlassen möchte, muss man diese Flecken besetzen, damit die Konsumenten auch vor Ort professionell beraten werden für Sportfachhandel und auch die Produkte stationär kaufen. Und wir haben in diesem Jahr alleine 16 neue Standorte besetzen, werden das gleiche im nächsten Jahr auch schaffen. Und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, um erfolgreich den stationären Handel in den Städten, ich betone das, in den Städten in Deutschland auch zu zeigen.
Sind es dann auch neue Standorte, neue Städte oder, ja, oder Übernahmen?
Nein, es sind neue Städte, also wo Intersport bisher nicht vertreten ist, also sogenannte weiße Flecken. Mhm. Und wir sind in der Lage, wenn wir die entsprechenden Flächengrößen haben, ist immer die Frage, gerade in Innenstädten bekommt man die Flächengröße. Wir brauchen 800 Quadratmeter Minimum, besser größer, um professionellen Sportfachhandel aussteuern zu können. Und wir sind im Moment durchaus zuversichtlich, dass wir diese Flächen dann auch bekommen.
Sie investieren nicht nur an neuen Standorten, Sie investieren auch an Ihrem Sitz, an Ihrem Standort in Heilbronn. Was ist denn da geplant?
Ja, wir investieren da, wo es notwendig ist. Und natürlich die Zentrale, unsere Dienstleistungszentrale, die ja wichtig ist für unsere Eigentümer, für unsere Händlerinnen und Händler, dass sie die Waren on time bekommen und dass sie auch die richtigen Waren bekommen, dass sie nicht nur die Ware bekommen, sondern sonstige Dienstleistungen auch entsprechend erhalten. Und wir haben jetzt in der Erweiterung der Logistik investiert, da das Aufkommen, das Warenaufkommen doch gestiegen ist in den letzten Jahren. Wir wollen bereit sein, auch die nächsten Jahre dort entsprechend aussteuern zu können. Des Weiteren haben wir sehr investiert in die Unabhängigkeit der Zentrale, was Energieversorgung betrifft. Wir haben großflächig Solaranlagen installieren lassen, um auch unseren CO2-Footprint da deutlich zu verbessern und um Vorreiter zu sein als der Marktführer im Sportfachhandel, um die richtigen Dinge auszusteuern. Und für die Stadt Heilbronn auch wichtig, wir investieren in sogenannte Flagship-Stores, die die Kunden hier vor Ort, die Lieferanten hier vor Ort nehmen können und dann nicht nur auf den Messen, sondern quasi 365 Tage im Jahr ein Anlaufpunkt zu sein für unsere Händlerinnen und Händler.
Jetzt kriegen Sie ja in den Böllinger Höfen einen ganz prominenten Nachbarn mehr oder weniger, IPAI, den KI-Park, das Vorzeigeprojekt in Europa. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in Ihren Planungen?
Wie überall eine sehr große. Ich glaube, keiner kann sich davor mehr verstecken oder zurückziehen. Dass wir das IPAI bekommen, ist ein Geschenk, ein großes Geschenk. Danke auch an die Dieter-Schwarz-Stiftung und die Stadt Heilbronn, dass sie dieses möglich machen, dass sie da investieren, mit Weitblick investieren. Wir sehen das schon jetzt an der Attraktivität des Arbeitsplatzes in Heilbronn. Wir bekommen fast mühelos Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich hier bewerben. Also eine tolle Initiative. Und ja, KI, AI, Digitalisierung ist für uns ein wichtiges Zukunftsfeld, in dem wir auch investieren und alles darauf abstellen, dass Digitalisierung uns unterstützt und uns hilft, unseren Job in Zukunft auch so machen zu können, wie wir ihn jetzt machen.
Der Umsatz hat zuletzt 3,5 Milliarden Euro bei Ihnen betragen. Sie planen rund 6 Milliarden bis 2030. Stellt sich ein bisschen die Frage, wie wollen Sie sich denn gegen die Billigkonkurrenz, die auch auf dem Markt ist, durchsetzen?
Also der Markt ist ja zum Glück sehr groß, über 19 Milliarden Euro schwer. Und da gibt es unterschiedliche Positionen, die man mal als Marktplayer einnehmen kann. Wir haben uns dafür entschieden, uns im mittleren, oberen Marktsegment zu positionieren. Das Thema Beratung, beste Produkte, beste Beratung, bestes Einkaufserlebnis ist für uns zentral und wichtig. Und wir haben damit ein Marktpotenzial, was über 50% dieser 19 Milliarden steht und sind sicher, dass wir dort eine saubere Positionierung vorgenommen haben. Und ein Markt teilt sich ja nicht immer an einem auf, sondern teilt sich an mehreren Marktteilnehmern auf. Und wir glauben, dass wir dieses hinbekommen. Natürlich organisch und anorganisch. Also beide Komponenten spielen da eine Rolle. Und wie ich vorhin schon sagte, mit unserem Selbstständigsein mit Intersport, diesem Konzept Gründer für uns zu gewinnen, sind wir sehr gut unterwegs, werden diese 100 neuen Geschäfte schaffen und wir werden sicherlich auch ein Wachstum über Neuaufnahmen im Verbund realisieren.
Eine Rolle spielt ja auch das Messezentrum Red Blue, in dem Sie viele Veranstaltungen haben. Wir durften ja auch schon häufig zu Gast sein.
Kommen Sie immer gerne wieder.
Mit den Wahlcheck-Veranstaltungen immer gerne. Ich habe hier eine Leserfrage dazu von Frank Platzner aus Pfedelbach. Er fragt, auf welche Highlights können sich denn die Zuschauer in den Räumen vom Red Blue in den nächsten Jahren freuen? Und würden Sie theoretisch einer Partei wie der AfD die Räumlichkeiten auch zur Verfügung stellen?
Eine zweigeteilte Frage, die ich gerne beantworte. Zwei wichtige Fragen. Ich bitte zu entschuldigen, auch als CEO der Intersport kennt man nicht alle Veranstaltungen, die im Red Blue ausgesteuert werden. Deswegen rufen Sie mich gerne an, da werde ich mich erkundigen und dann werden wir das auch entsprechend liefern. Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß aber, dass eine ganze Reihe von tollen Veranstaltungen kommen werden, neben Messen, die von Sabu und Co. gehalten werden.
Große Stars kommen immer.
Große Stars kommen immer. Zuschauer, ja. Genau, also da werden wir ein tolles Programm hier für Heilbronn auch vorhalten. Können Sie sich darauf verlassen. Wir sind froh, dass wir Red Blue haben und eine solche Location daraus haben machen können. Danke auch an das Team von Lars Sommer und die machen einen super Job. Absolut. Und wir sind wirklich froh, dass wir das haben. Zweiter Teil der Frage, die blaue Partei, AfD, nein. Ganz klares Nein. Ich habe mich auch in den letzten Tagen sehr klar positioniert, was wir von den politischen Äußerungen halten, die Herr Höcke getätigt hat. Die sind für uns inakzeptabel und so nicht unterstützbar. Insofern werden wir das auch so halten bei der Vermietung beim Red Blue.
Ziehe ich tatsächlich jetzt gleich mal den Komplex vor, wenn Sie das ansprechen.
Selbstverständlich.
Weil die Auswirkungen auf den Handel, wir sind ja jetzt kurz vor den Wahlen im Osten und hat ja der Herr Höcke aufhorchen lassen, er wünscht den Unternehmen, die für Vielfalt werben, und das machen ja viele Unternehmer eben, den wünscht er schwere wirtschaftliche Turbulenzen. Und er sagt noch ganz wortwörtlich, man solle Klappe halten, wenn es um die Politik geht. Das sind natürlich ganz neue Umgangsformen. Und Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft meint, die AfD sei Gift für unsere Wirtschaft. Würden Sie das so streichen?
Ja, selbstverständlich. Also Herr Höcke und ich habe das in LinkedIn, ich habe das in den Zeitungen heute sehr klar positioniert, hat sich demaskiert. Und ich hoffe, dass jeder verantwortungsvolle Manager, jeder verantwortungsvolle Bürger das erkennt und sieht. Wer Unternehmen, mittelständischen Unternehmen schwere wirtschaftliche Zeiten wünscht, der stellt sich gegen zigtausende, Millionen von Familien, die davon betroffen sind. Und ich frage mich, wie es da überhaupt jemanden geben kann, der da jubelt und der diese Meinung unterstützen kann.
Was spiegeln Ihnen Ihre Händler in den betroffenen Bundesländern im Osten wider?
Ja, also Sie wissen ja, eine Genossenschaft ist immer so aufgeteilt, dass es ein Spiegel durch die Gesellschaft ist. Es gibt alle Sichtweisen. Aber wir haben uns mit dem Aufsichtsrat, übrigens auch im HDE, sehr klar dazu positioniert, dass wir diese Haltung nicht unterstützen können. Und wir bekommen breit Unterstützung. Und Sie sehen ja, ich bin ja zu 96% gewählt worden auch. Das zeigt auch, wie stark die Unterstützung da ist. Und ich sage es nochmal, und der Hüter hatte das ja auch gesagt, wir als mittelständische Unternehmer können es nicht akzeptieren und werden nichts akzeptieren, solche Aussagen, weil wir leben gemeinsam mit den Menschen, die zu uns kommen. Wir sind angewiesen auf deren Unterstützung. Wir freuen uns über deren Unterstützung. Wir sind ein Team und wir wollen das in Zukunft auch bleiben. Und da dürfen wir keine Spaltpilze zulassen.
Ja, Klartext, glaube ich, ist in der Sache angebracht. Reinhold Wirth hat es ja auch getan.
Und Motto Ihrer Veranstaltung heute hier.
Genau. Keine Ausrede. Ohne Ausrede, absolut.
Ja, so ist das.
Dann sind wir schon beim Handel. Der Handelsverband fordert von den Immobilienbesitzern ein Entgegenkommen bei den Ladenmieten.
Ja.
Und das gilt nicht nur für den Handel, sondern eben auch für Gastronomie, für Kultur.
Ja.
Gibt es da eine Bereitschaft, weil man ja oft immer sagt oder man es auch erlebt, auch hier in Heilbronn, dass die zuerst an sich selbst denken, bevor sie das Gemeinwohl der Stadt im Auge haben?
So würde ich das nicht unterschreiben, dass sie immer grundsätzlich zuerst an sich denken, sondern es ist ein Prozess. Und wir befinden uns in einer Transformation, in einer Veränderung. Und jeder muss erkennen, dass jeder einen Beitrag zu leisten hat. Und was der Handel fordert von den Immobilienbesitzern und Vermietern ist, dass man aufeinander zugeht. Es geht ja gar nicht um das absolute Niveau. Es geht darum, dass man dieses absolute Niveau gemeinsam erreicht. Und das heißt, dass man Mieten aufteilt in eine Fixmiete, die angemessen ist dem jeweiligen Standort, und eine umsatzbezogene Mietanteil, der eben dann je nach Erfolg des Handelskonzeptes, des Umsatzes, der dort erzielt wird, dann eben auch höhere Mieten möglich macht, um das entsprechend dann auch partnerschaftlich auszugleichen. Der Vorteil, alle Parteien haben das gleiche Interesse. Sie wollen bessere Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist dann auch wieder wichtig für die Städte. Ich sage immer, Sicherheit, Sauberkeit und Erreichbarkeit sind die Kriterien, die eine Stadt braucht, um florieren zu können. Und da spielen, wie gesagt, die Gastronomen, die Händler, die öffentliche Hand über die Kulturszene und natürlich auch die Immobilienvertreter eine ganz zentrale, entscheidende Rolle. Und bisher wurde das immer voneinander getrennt. Und ich plädiere dafür, und wir hatten hier in Heilbronn auch eine Veranstaltung oder mehrere Veranstaltungen dazu, diese zusammenzuführen, um dann gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.
Wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist auch alarmierend. HD hat schon früher im Jahr 2023 prognostiziert, dass rund 9000 Geschäfte ihre Türen für immer schließen könnten. Also droht da nicht irgendwo, dass die Innenstädte veröden?
Ja, sicher. Sie brauchen ja nur durch viele Innenstädte zu gehen. Ausnahmen bestätigen dann die Regel, wo Sie sehen, dass Geschäfte zumachen und der Handel stirbt immer leise. Also mittelständische Unternehmer sterben immer leise, in Anführungsstrichen, beziehungsweise deren Geschäftsmodelle, weil es keine Nachfolge gibt, weil es sich nicht mehr lohnt, auch arbeiten zu gehen. Und ein Händler steht von morgens 9 bis abends um 20, 22 Uhr in seinem Laden. Das ist schon eine Leistung, die da erbracht wird. Auch für die Gesellschaft, Versorgungssicherheit in Deutschland sicherzustellen, auch während der Pandemie. Danke an die Lebensmittelhändler, die das komplett durchgezogen haben. Chapeau, da muss man den Hut ziehen. Und wenn sich das nicht mehr lohnt, wenn die Wertschätzung für den Handel nicht mehr da ist, dann haben wir wirklich ein großes Problem. Und die Politik muss auch verstehen. Und an der einen oder anderen Stelle erwarten wir da auch Unterstützung. Wenn Sie das Thema Diebstahl nehmen, vielleicht hier nicht so gravierend, aber wenn Sie entlang der Autobahn sind, es gibt Banden, die dort in die Geschäfte einfallen, muss man schon sagen, und Diebstahl begehen. Und der Politik scheinen irgendwie die Hände gebunden zu sein. Es passiert nichts, dass dem entsprechend ein Riegel vorgeschoben wird, dass man diesen Diebstahl dann auch wirklich verfolgt. Und so gibt es viele Beispiele, wo wir als Handel sagen, da sind wir ein bisschen aus der Wahrnehmung raus und würden uns wünschen, und benötigen da auch mehr Fokussierung auf die wirklichen Themen des Handels.
Was konkret kann denn die Politik aus Sicht des HDE tun, um mehr Leben in die Innenstädte zu bringen?
Also, das ist natürlich kein globales Thema, sondern abhängig von der Stadt. Sicherheit, Sauberkeit, Erreichbarkeit, ein zentrales Thema. Wenn die Menschen sich in der Stadt sicher und wohlfühlen, wenn sie Städte haben, die ausgeleuchtet sind, wenn sie nicht angepöbelt werden, wenn nicht irgendwelche Drogen Zentren in den Innenstädten entstehen, wenn man gut auch mit dem Fahrzeug in die Stadt kommt, um Produkte dann auch in den Kofferraum legen zu können und danach nochmal essen gehen zu können. Wenn man also alle Annehmlichkeiten einer Stadt hat und die Stadt kein Museum mehr ist, sondern ein Eventraum mehr oder weniger, dann funktioniert das auch und dann kommt man auch weiter. Und ich sage nochmal, das Thema Sicherheit ist eines der größten und wichtigsten.
Sie waren im Innenstadtclub von Heilbronn, deswegen können wir fließend gleich übergehen, wenn Sie sagen, Sicherheit ist ein Thema. Ja. Das können Sie jeden Tag ja auch bei uns nachlesen und die jüngsten Zahlen sind ja erschreckend. Ist es tatsächlich auch die große Herausforderung der Stadt, dass man eben das ernst nimmt und dieses Sicherheitsgefühl, das jetzt auch von Zahlen unterlegt wird, Drogendelikte, Security rund um den Marktplatz, dass man das angeht, ernsthafter angeht als bislang?
Also ich habe diese drei Worte ja bewusst gesagt. Man muss es angehen, sonst wird man es nicht schaffen, den Wohlfühleffekt in die Stadt zurückzubekommen. Und es sind ja nicht nur ältere Menschen, die da nicht kommen, sondern es sind auch die jungen Menschen, junge Frauen, die sich nicht mehr wohlfühlen in der Stadt, weil sie sagen, ich habe Angst, mich abends, wenn es dunkel wird, und gucken Sie mal, jetzt haben wir den schönen Sommer hinter uns, aber die dunkle Zeit steht noch an, dass es wieder um 19 Uhr, 20 Uhr dunkel ist, dann kommt keiner mehr in die Stadt. Und da muss man alles dafür tun, dass man Rahmenbedingungen schafft, die eine Verweildauer in der Stadt, wie gesagt, kein Museum, sondern eher ein Eventcharakter, wieder ermöglicht. Ich bin sicher, dass das auch hier in Heilbronn erkannt ist und getan wird. Und deswegen habe ich auch mich persönlich bereit erklärt, wenn gewünscht, da auch mitzuhelfen. Es muss was passieren, um die Attraktivität
wieder hochzuhalten. Es gibt ja Beispiele von anderen Städten. Also wenn Sie sagen, Ausleuchten, Videoüberwachung, absolut, um das Sicherheitsgefühl zu stärken.
Es gibt sehr gute Beispiele. Gehen Sie mal nach Münster. Es ist eine sehr dynamische Stadt mit hervorragenden Rahmenbedingungen. Natürlich eine Studentenstadt, aber das sind wir auch. Ja, es sind immer mehr junge Menschen hier. Können wir darauf bauen, dass das kommt. Gehen Sie ins Ausland. Dänemark wird im Moment sehr stark besprochen. Kopenhagen. Ich lade jeden ein, mal nach Kopenhagen zu gehen, wie man Auto, Fahrrad, Handwerk, Gesellschaft, Handel, Gastronomie, alles miteinander intelligent verknüpft hat. Da gibt es Möglichkeiten, so viel zu machen. Und nochmal, wenn die Immobilienwirtschaft, die Vermieter dann auch mitkommen und Ladenlokale auch wieder angeboten werden, die nicht nur 200 oder 400 Quadratmeter groß sind, sondern durch intelligente Partnerschaften mit zwei Mietern nebeneinander auch mal 800 oder 1000 Quadratmeter ermöglichen, dann wird das gelingen.
Es gibt so viele Herausforderungen für die Händler, beispielsweise online. Haben viele ein bisschen den Wandel zum Online hin auch verschlafen und deswegen vielleicht auch ein bisschen den Zug verpasst?
Alles, was man macht, sollte man richtig machen. Was man halbherzig macht, wird nichts. Und es ist schon ein Commitment und natürlich auch ein Aufwand, als Händler zu sagen, neben dem stationären Vertriebskanal, den ich mache, den ich gut beherrsche, mache ich einen weiteren Vertriebskanal auf, nämlich den Onlinehandel. Viele haben das genutzt, weil sie gesagt haben, die Frequenz in den Städten geht zurück, also muss ich irgendwie eine weitere Champs-Élysées, eine weitere Kö, wie auch immer, über das Internet erschließen und haben damit die Möglichkeit, andere Zielgruppen auch zu erreichen. Man muss dann anders einkaufen, die Produkte müssen da sein, man muss eine Lagerkapazität vorhalten und man muss in Echtzeit die Ware auch ausliefern. Also ein komplett anderes Geschäft als das, was wir stationär haben. Deshalb möchte ich sagen, es haben nicht viele verschlafen, aber ich sag mal, die Herausforderung für einen Händler ist doch groß, zwei Vertriebswege zu bedienen. Und manche haben sich eben darauf fokussiert, und das funktioniert dann auch, einen Vertriebsweg zu machen. Aber den muss man eben richtig machen.
Sie sind da sehr zuversichtlich, dass die Menschen wieder in die Städte kommen und dort das Einkaufserlebnis erleben wollen, aussuchen, shoppen. Aber man erlebt doch, dass die meisten sich alles heimschicken lassen, daheim ausprobieren, anziehen und dann die ganzen Dinge wieder zurückschicken und eben doch nicht in die Städte gehen. Wie wollen Sie denn die Leute wiederholen in die Stadt?
Da muss ich Ihnen widersprechen. Also wir sind ja schon dabei, die Leute in die Stadt zu bekommen. Und was passiert ist nach Corona? Es sind ja viel mehr Menschen in die Stadt gekommen. Und wenn Sie Umfragen anschauen, gerade auch junge Menschen, wir haben wieder Spaß daran, sich auszutauschen, aber die wollen eben ein Erlebnis auch haben. Die wollen nicht in ein Museum gehen, die wollen etwas Neues sehen. Mein Sohn sagt mir immer, hör mal zu, Papa, also ich möchte nicht in dem Geschäft einkaufen, in dem du vor 30 Jahren schon deine Sportschuhe oder deinen Sakko oder was auch immer gekauft hast. Ich möchte was Neues haben. Und recht hat er natürlich. Auch wir müssen als Handel an die Nase packen. Wir haben lange Zeit verschlafen zu investieren, aber ich glaube, die Zeichen stehen. Und wie gesagt, nach Corona war das schön zu sehen, wie die Menschen wieder in die Städte drängen, da aufzusetzen. Und wir müssen wieder diesen Verkaufsaspekt in die Städte bringen. Es hilft ja nicht nur, wenn die Menschen nur durch die Stadt gehen und flanieren und sich inspirieren lassen. Sie müssen auch den Kauf dort tätigen. Deswegen brauchen wir die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Position.
Wir hier in Heilbronn haben ja eine ganz spezielle Diskussion, die verfolgen Sie garantiert auch. Viele Dönerläden und Handyläden und Barbershopläden und auch immer. Jetzt gibt es die Forderung, dass man da eine Obergrenze machen soll. Ist das der Weisheit letzter Schluss?
Also jetzt erleben Sie mich eben auch ein bisschen als Unternehmer und ich kann nicht zur Politik gehen und sagen, hören Sie mal zu, wir wollen, dass Sie den regulatorisch Wut einschränken, sondern wir wollen, dass Sie das, was an Regularien, an Gesetzen da ist, einfach nutzen. Und deshalb muss ich natürlich sagen und werde ich auch selbstverständlich sagen und immer vertreten, nein, eine Obergrenze hilft da nicht viel. Es muss einfach attraktiver werden für andere Handelsformate, wieder hier Geschäfte aufzumachen. Und die Immobilienbesitzer sollten nicht immer an den letzten Euro denken, weil sie dann mal kurzfristig vielleicht einen Euro mehr bekommen. Weil auch da, wenn man etwas gemeinsam partnerschaftlich aussteuert und die Stadt wieder vielfältig, divers bestellt, werden wir erfolgreiche und schöne Städte haben.
Sie haben es gerade vorhin schon angesprochen, die Erreichbarkeit der Innenstädte. Das ist ja so ein ewiges Thema, Autos raus aus den Innenstädten oder mehr Parkraum schaffen. Jetzt gibt es vom Heilbronner Handelsverband den Vorschlag, donnerstags Parken frei zu machen, um mehr Leute in die Innenstadt zu bringen. Die FDP will es auch verbilligteren Parkraum anbieten. Ist das noch zeitgemäß?
Alle Ideen sind zeitgemäß. Lassen Sie uns doch mal ausprobieren. Lassen Sie uns mal versuchen, Projekte machen, schauen, wie das ist, die Erkenntnisse herausziehen und dann vielleicht solche Dinge auch verstetigen. Jede Idee ist gut und man sollte sie ihr einfach mal eine Chance geben. Und nochmal, ich hatte es ja vorhin gesagt, wenn man ideologisch arbeitet, dann wird es nichts. Dann versucht man krampfhaft etwas überzustülpen, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und das Feedback geben uns die Menschen. Die Menschen sagen uns eins zu eins, ob sie mit der Idee konform gehen, ob sie die Idee gut finden oder eben nicht. Also muss man es ausprobieren und wird dann auch eine Lösung finden.
Wo die Händler ja immer stöhnen, ist, aber es stöhnt ja eigentlich jeder drüber, über Bürokratie. Sie sagen, Deutschland habe begonnen, immerhin Bürokratie abzubauen, aber aus Europa kommt das Vierfache zurück. Was meinen Sie damit konkret?
Das, was ich gesagt habe. Also ich bin in Berlin sehr viel unterwegs, habe vor 2 Wochen noch mit Herrn Lindner und Herrn Habeck noch gesprochen. Und Herr Habeck treibt auch diese Themen. Er treibt sie wirklich, dass das Bürokratieabbauthema ein wichtiges ist. Aber im Moment ist es so, dass die Regulierungswut in Brüssel so groß gewesen ist in der letzten Legislaturperiode. Und deswegen ist eine ganz klare Forderung auch des Handelsverbandes und nicht nur des Handelsverbandes, sondern auch der gesamten Wirtschaft, dass Frau von der Leyen ein Auge für die Wirtschaft bekommt und darauf achtet, dass diese Regulierungswut nicht mehr so auf uns zukommt, wie sie ist. Aber der Tsunami, der noch kommt, der steht vor der Tür, der wird kommen. Und wir haben im Moment, wenn wir ein Gesetz abschaffen, eine Verordnung wegnehmen, kommen 4 aus Europa zurück. Und da müssen wir mit umgehen.
Entgegen dessen, was immer vollmundig angekündigt wird. Ne?
Absolut. Ich habe es ja vorhin kurz mal gesagt, wir haben sehr viele Gesetze. Wir haben sehr viele Verordnungen. Und ich würde mir wünschen, wenn diese Gesetze und Verordnungen mal angewendet werden, also die Politik ein bisschen umschwenkt, indem sie sagt, wir nehmen jetzt das, was wir haben, arbeiten damit und sorgen dafür, dass wir unsere Ziele dann auch erreichen. Und ich bin sehr sicher, dass man damit viel erreichen wird und keine neuen Gesetze braucht.
Jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem, zu den Modetrends.
Jawohl.
Weil Sie verkaufen natürlich modische Dinge. Trainingsanzüge, man konnte sich gar nicht vorstellen, dass das mal irgendwie angesagt sein würde wieder. Früher hat man gesagt, mein Gott, wer einen Trainingsanzug anzieht, mit dem kann man sich eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit sehen lassen. Jetzt soll das multifunktionales Modephänomen sein mit Kultstatus mittlerweile. Ist das echt ein Trend mit dem Trainingsanzug?
Absolut. Also Adidas macht's vor mit den Originals. Nicht nur bei den Schuhen, sondern auch bei den Textilien. Also diese alten Trainingsanzüge, die Shirts sind in. Gerade bei den jungen Leuten werden sie unglaublich genutzt und es ist wirklich ein neuer Trend. Und ich muss ehrlich sagen, das gefällt jetzt wahrscheinlich den Modehändlern nicht so, aber auch da muss man ja offen drüber reden können. Sports is fashion. Also es gibt so einen Trend, vom Feinen eher zum Legereren zu gehen und eher sportlich angehaucht dann auch aufzutauchen, auch bei großen Veranstaltungen. Ich persönlich denke, da muss man irgendein Mittelmaß dann finden. Aber es ist etwas, was gerade die junge Generation nach vorne treibt. Und es gibt so große Trends, Longevity-Effekt, dass man lang alt werden möchte mit gesunder Ernährung und gesunden, guten Sport. Also dass man da auch eher dran denkt, wie man sich ernährt, wie man sich verhält, wie man nach vorne geht. Das Thema Hyrox, Puma ist da sehr stark engagiert. Ich glaube, global Partner dieser Bewegung, in der Menschen zusammenkommen, um Training zu machen, unter einem mehr oder weniger auch Wettbewerbsaspekt dann. Also Dinge, Entwicklungen, die mich sehr positiv stimmen, dass Sport und Gesundheit weiterhin systemrelevant bleiben und wichtig sind für uns alle.
Apropos Sport, gibt es den Hometrainer noch bei Ihnen im Büro?
Ja, den gibt es noch.
Haben Sie noch?
Im Büro gibt es das Fahrrad und zu Hause ist der Water Rower. Und jetzt keine weitere Fragen, wie häufig der genutzt wird, dann würde ich rot werden.
Gut, okay. Ja, aber ich habe noch eine Leserfrage. Ja. Machen Sie sich denn Sorgen aufgrund des Klimawandels mit immer weniger Schnee, dass das Wintergeschäft komplett einbricht? Ist ja schon eigentlich eingebrochen letztes Jahr.
Ja, also wir haben das auch schon in der Pressekonferenz gesagt und ich wiederhole das hier auch sehr gerne und es macht uns natürlich Kopfzerbrechen. Der letzte Winter war für uns im Sportfachhandel katastrophal. Das lag natürlich auch an den Kostensteigerungen, die durchgeschlagen sind auf Hotelbesuche, Liftpreise, Skier etc. pp. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das Wintergeschäft schwächer wird. Intersport ist Wintersport, hieß es viele, viele Jahrzehnte. Da müssen wir drüber nachdenken, wie das geht. Im Moment sehen wir so einen Trend aus den Alpen Richtung Skandinavien auch. Auch das kann uns natürlich nicht erfreuen und befriedigen. Also es sind mehrere Aspekte, die wir zu berücksichtigen haben. Aber wir werden weiterhin für unsere Kunden da sein, rund um das Wintergeschäft. Definitiv. Wir werden weiterhin Skier, Skischuhe, schöne warme Jacken. Wir werden alles aussteuern, weil es für uns ein wichtiges ist. Aber wir müssen natürlich Vorkehrungen treffen, wie wir mit diesem generellen Trend umgehen. Und der Klimawandel, den kann niemand leugnen, der steht vor der Tür.
Da muss ich tatsächlich noch mal ganz kurz auf online zurückkommen. Der junge Mann hinter der Kamera, was machen Sie denn mit solchen Leuten, die gehen ins Intersport-Fachgeschäft, lassen sich stundenlang beraten, probieren alle Skischuhe aus und dann gehen sie raus, heim und bestellen sich die im Online-Bereich, weil es dort 100 Euro billiger ist?
Ja, das ist eine Herausforderung. Ich sehe das natürlich mit gemischten Gefühlen, dass dieser Beratungsaspekt, den man bringt, den unsere Händler bringen, so nicht mehr vergütet wird. Ist in Deutschland eine besondere Diskussion. Sie kennen ja damals noch Geiz ist geil. Diese Werbung, die ein großes Unternehmen mal geschaltet hat, die die Kultur in Deutschland extrem verändert hat. Ja. Aber es ist eine Realität, mit der muss man sich auseinandersetzen. Und ich hoffe, dass solche Besucher dann uns die Möglichkeit geben, dann auch im Geschäft darüber zu reden. Und ansonsten wünsche ich mir, dass dieser Mann wiederkommt und bei uns zu anderen Themen dann einkauft.
Sehr gut. Hier habe ich noch eine Frage von Thomas Mohn. Warum tut sich Intersport so schwer, bei Heilbronner Großsportereignissen sich zu engagieren? Also Tennis am Trappensee notiert er oder das Hochsprung-Meeting auf dem Marktplatz?
Lieber Herr Mohn, da kann ich Ihnen eine sehr konkrete Antwort zu geben. Natürlich würden wir hier in der Zentrale auch sehr gerne uns stärker engagieren, hier intern. Wir tun das auch punktuell, aber große Ereignisse, da tun wir uns in der Tat schwer. Warum? Weil wir eine Genossenschaft sind. Wir haben Händler über ganz Deutschland verteilt und wenn wir unsere Marketingaktivitäten ausschließlich auf Heilbronn oder stark fokussiert auf Heilbronn legen, dann bekommen wir mit Recht ein Thema, weil die anderen Genossinnen und Genossen dann sagen, hör mal, wir würden Ähnliches gerne bei euch sehen. Wir engagieren uns hier teilweise, wir hatten da auch das Thema Perspektivteam und versuchen das auch zu tun. Und ich sag mal so, wenn es Möglichkeiten gibt, das auch in einer Größenordnung zu tun, die angemessen ist, werden wir darauf auch immer wieder zurückkommen. Ein Beispiel, wie wir Marketing machen. Wir hatten ja dieses Jahr die große Sponsoring-Aktion 1000 Trikotsätze für 1000 Vereine in Deutschland. Alle. Da werden wir jetzt im Herbst das entsprechend aussteuern. Am 10. September hier in Heilbronn auch, bei uns in der Intersport-Zentrale. Solche Ansätze sind für uns einfacher zu machen, weil wir immer sagen können, alle Händler profitieren davon. In allen Regionen werden wir entsprechend dort Marketing da machen. Deswegen ist es so schwierig, einzelne Großereignisse zu fördern.
War das auch ein Grund dafür? Viele haben sich gewundert, vor 2 Jahren war Intersport Hauptsponsor beim VfR Heilbronn auf dem Trikot vorne drauf. Das sind sie jetzt nicht mehr. Ist das ein Grund, dass sie gesagt haben, sie wollen da aus der ersten Reihe weg? Weil dann kommen wahrscheinlich die Falken anschließend und die Handballer und wer auch sonst.
Nein, das Thema war ein Thema von mir. Ich habe damals mit dem VfR Heilbronn und habe da auch von unserem lokalen Händler den einen oder anderen Hinweis bekommen, wenn man das so sagen darf, bin ich angesprochen worden und habe dann gesagt, okay, das machen wir mal. Und dann kam, ich habe vorhin von einem Regelungstsunami gesprochen, dann kam der Werbetsunami hier aus Heilbronn auf mich zu und jeder rief an und hat nachgefragt, mit Recht, nochmal, es ist ja immer wieder diese Thematik, wo sagt man nein, wo sagt man ja, wo setzt man die Linie? Und deswegen haben wir uns dann im Vorstand besprochen und haben sehr klar gesagt, also wir müssen aufpassen, dass wir das sauber aussteuern. Das war mein Thema und natürlich hätte ich gerne die Heilbronner Franken. Ich meine, ich habe Eishockey gespielt früher. Das ist für mich eine Sportart, die sehr bedeutend ist. Natürlich hätte ich da auch gerne was gemacht und bei anderen Vereinen auch. Aber man kann nicht überall und wir müssen wirklich aufpassen durch diese genossenschaftlichen Verbindungen, dass wir da mit Augenmaß.
Aber unser Olympia-Perspektivteam von der Sporthilfe Unterland-Hohenlohe, haben Sie ja angesprochen, dem folgt ein Elite-Team mit den erfolgreichsten Sportlern aus der gesamten Region. Da freuen wir uns, dass Sie ja weiterhin mit als Partner dabei bleiben.
Da sind wir dabei und wir überlegen auch etwas zu tun, ob wir uns für eine Olympia-Bewerbung in Deutschland aussprechen. Also dieses Thema ist ja wieder übergreifend dann auch verdrahtet und verortet. Und insofern, wir tun alles, denn Sport ist wichtig für uns. Gesundheit ist wichtig, das Ehrenamt, die Vereine sind wichtig und wir möchten alles tun, da entsprechend zu unterstützen.
Dann habe ich die letzte Leserfrage. Ist Heilbronn in Ihren Augen denn eine Sportstadt?
Heilbronn eine Sportstadt. Heilbronn ist eine schöne Stadt und ich habe bei unserem Interview 2019, als ich hier neu angekommen bin und meine Wahlheimat, berufliche Wahlheimat gefunden habe, gesagt, dass ich gar nicht verstehe, dass viele Menschen sagen, Heilbronn ist so, ist keine richtig schöne Stadt. Doch, Heilbronn ist eine schöne Stadt. Und gehen Sie mal in andere Städte, dann wissen Sie diese zu schätzen. Das war aber nicht die Frage. Die Frage war, ob es eine Sportstadt ist. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Potenzial, etwas zu tun. Und ich bin sicher, dass man das Gesamtkonzept von Heilbronn, nachdem man jetzt auch Heilbronn zu einer Wissenschaftsstadt gemacht hat, zu einer Unistadt, zu einer Elite-Unistadt, dass man auch auf der sportlichen Seite sicher noch das eine oder andere machen würde, um Heilbronn auch den Stempel einer Sportstadt aufzusetzen.
Braucht sie noch die eine oder andere Halle dazu, ne? Damit wir
das,
dann einen Schritt vorauskommen.
Genau, das wäre notwendig.
Das wäre notwendig. Vielen Dank, dass Sie sich gestellt haben und auf alle Themen so konkret geantwortet haben, ganz ohne Ausrede. Ja. Ist nicht jedes Mal, dass der Titel das hält, was das Gespräch tatsächlich gebracht hat. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke, komm gerne wieder.
Dankeschön.
Und Ihnen alles Gute.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und lassen sich weiterhin informieren über den Newsletter aus unserer Chefredaktion. Und weiter geht's bereits am Montag hier um 12 Uhr dann live mit Alexander Wehre, dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart. Also da haben wir sicherlich einige aktuelle Themen zu besprechen. Nochmal Sport. Bleiben Sie gut informiert, schönes Wochenende und bis bald.